Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Heute möchte ich mit einer kleinen Anekdote beginnen. Ein katholischer Dorfpfarrer hatte den Kindern seines Ortes verboten, nackt, so wie Gott sie geschaffen hatte, in den Dorftümpel zu springen. Die Kinder badeten aber natürlich in der alten Weise weiter und passten nur genauer auf, ob der Pfarrer zufällig des Weges vorbeikam. Eines Tages war das der Fall. Und auf einen Warnruf hin verschwanden alle Kinder schnell in den Gebüschen. Nur ein kleiner Junge blieb fröhlich stehen und wartete getrost die Ankunft des Pfarrers ab. »Und du, mein Junge?« fragte der geistliche Herr, »schämst du dich gar nicht?« »Nein, Hochwürden«, war die Antwort, »ich bin evangelisch.« »Schämst dich gar nicht? Ich bin evangelisch.« Ja, begegnet uns in dieser kleinen Geschichte ein Kernevangelium, gute Nachricht, so wie wir es eben in der Epistel gehört haben, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Scham. Scham ist ein sehr unangenehmes, ein peinigendes Gefühl. Auf der ganzen Welt äußert es sich gleich. Senken der Augenlider, Abwenden des Blickes, Kopf zur Seite drehen, die Haut errötet leicht oder wird dunkler. Und das alles begleitet vom dringenden Wunsch, sich unsichtbar machen zu können, abwesend zu sein. Scham begegnet uns schon zu Beginn in der Bibel, wo Adam und Eva sich verstecken, nachdem sie gegen Gottes Gebot verstoßen haben, nicht vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Scham gehört zu den stärksten, unangenehmsten und tiefsten Empfindungen. Und jeder weiß von uns, wie sich das anfühlt. Man fühlt sich so daneben, verkehrt und möchte am liebsten im Boden versinken vor Scham. Einfach nicht mehr da sein, nicht mehr gesehen werden. Dabei hat Scham viele Gesichter und Qualitäten. Scham ist ein Gefühl, das auftreten kann, wenn ein Mensch sich selber oder Aspekte von sich zeigt. Insofern ist es ein soziales Gefühl. Zur Scham gehört immer auch die Öffentlichkeit anderer Menschen, zumindest die gedachte oder vermutete Öffentlichkeit. Die Struktur der Scham besteht darin, dass man sich selbst mit den Augen anderer versucht zu sehen. Und dem Schamgefühl äußert sich der Wunsch, etwas unsichtbar werden zu lassen, was bereits sichtbar geworden ist oder sichtbar werden könnte. Und diesem sich in sich selbst verkriechenden Gefühl tritt Paulus offensiv, energisch und bewusst entgegen. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Angriff ist oftmals die beste Verteidigung. Ja, warum? Was ist seine Situation? Rom ist zu seiner Zeit der Nabel der bekannten Welt, ein brodelndes Sammelbecken an Sprachen, Hautfarben, Kulturen, Riten, Interessen, Geschäftemacherinnen, Bettlern, Migranten, Flüchtlingen, Mächtigen, aber eben auch Randfiguren. Nicht nur bei Asterix und Obelix führten um die Zeitenwende alle Wege nach Rom. Spätestens seit Kaiser Augustus war Rom Dreh- und Angelpunkt derer, die ihr Glück verloren hatten oder derer, die günstig ihr Glück suchten. Und die gängige Praxis der Regierenden war es, hart durchzugreifen und jeden möglichen Aufstand niederzuschlagen, um Krisen im Keim in diesem Sammelbecken zu ersticken. Eine solche offensichtlich auch handgreifliche Auseinandersetzung hatte zum Claudius-Edikt geführt. Cassius Dio berichtet, dass der Kaiser die Juden aufgrund ihrer großen Anzahl nicht aus Rom ausweisen konnte und deshalb im Jahr 41 nach Christus ihre Versammlung verboten habe. Souton schildert, dass der Kaiser schließlich im Jahr 49 nach Christus ein Edikt erlassen und dann die Juden doch aus Rom vertrieben habe, weil sie durch einen gewissen Christus zur Unruhe angestiftet worden seien. Und auch Tacitus berichtet von unruhestiftenden Christen unter den Juden. Das heißt, es gab in Rom eine christliche Gemeinde, in der einige den Heidenapostel Paulus nur vom Hörensagen kannten. Und diese Gemeinde war noch vor kurzem in einen heftigen Konflikt innerhalb der römischen Judenschaft verwickelt gewesen. Paulus selber ist beim Verfassen seines Briefes an diese Gemeinde in größter Verlegenheit. Kurz vorher hat es in Korinth und in Galatien heftige Auseinandersetzungen mit jüdisch-christlichen Missionaren gegeben. Der Heidenmissionar Paulus, einstiger jüdischer Christenverfolger Saulus, schoss für diese jüdisch-christlichen Missionare weit übers Ziel hinaus, indem er auf Beschneidung und peinliche Einhaltung der jüdischen Gesetze verzichtete. Und so kam es zu einer richtig gehenden Agitation gegen Paulus. Und diese ganze Unruhe, die wird auch bis nach Rom vorgedrungen sein. Nach dem Motto, dieser Paulus passt gut auf, der ist nicht koscher. Und dieser Konflikt aus Korinth, aus Galatien, der schwelt noch beim Briefeschreiben. Und nun hat Paulus begonnen, Spenden für Jerusalem zu sammeln, um sich dort des Rückhalts zu versichern, in dieser Urgemeinde, in dieser Keimzelle, mit der alles begonnen hat. Wenn die ihm Rückhalt geben, seine Spenden annehmen, dann ist er legitimiert. Und nach Übergabe dieser Geldspende plante er dann, weiter nach Rom zu reisen, um dann von dort weiter Richtung Spanien zu ziehen, um auch im Westen zu missionieren. In Zeiten wie diesen alles andere als einfach. Er schreibt also einen Brief an eine Gemeinde, die er nicht kennt, in für ihn stürmischen Zeiten mit viel Gegenwind. Und man kann fast sagen, er verfasst sein evangelisches Testament und hofft, dass diese Nachricht auch Jerusalem erreicht, um die Gemüter auch dort in dieser Urkeimzelle zu beruhigen und ihn zu legitimieren. Neben Rom gibt es also eine zweite, eine andere heimliche Adresse des Römerbriefs, nämlich die Jerusalemer Gemeinde. Für ihn stand damals alles auf dem Spiel. Doch die vorangegangenen Auseinandersetzungen haben auch sein Profil geschärft. Nirgends sonst taucht der Begriff Euangelion so häufig auf. Und es ist nicht einfach nur Euangelion, eine frohe Botschaft. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Euangelion Christu. Christus selbst ist das Evangelium. Und zwar genau da, wo wir uns schämen, manchmal zu Tode schämen. Da, wo unsere Person, unsere Identifikationen, das, was wir sein möchten, wo die sich so in den Vordergrund stellen. Genau da kann Gottes bergende Gerechtigkeit uns Leben neu schenken. Und genau das ist ja das, was Paulus in seinem Leben erfahren hat, als lebenswendendes Berufungserlebnis. In der gewaltigsten Kehrtwende und nach außen vielleicht auch in der peinlichsten Erfahrung seines Lebens hat Gott ihn in seine Gerechtigkeit eingehüllt durch Christus, hat ihn gerichtet und darin gerettet, hat dem verstörten Paulus eine Gewissheit geschenkt, die so stark, intensiv, persönlich war, dass sie alles Schamhafte löste. Denn er ist mit der Dynamis Gottes, mit der Kraft Gottes in Berührung gekommen. Und Paulus fand sich zurechtgerückt wieder, zutiefst bei Gott und bei sich selbst. Und auf einmal verstand er das erlösende Evangelium in Jesus Christus. Denn auch den hatte man versucht zu brandmarken und mit Scham zu belegen, indem er wie ein Verbrecher und Ausgestoßener vor den Toren Jerusalems gekreuzigt wurde. Doch Gottes Schutzmantel hatte sich über ihn gelegt, Gottes Gerechtigkeit. Und in dieser Hülle geschah und geschieht etwas, verwandelt sich, entsteht, wächst, lebt, rettet, macht selig alle, die daran glauben. Da gibt es nichts, dessen man sich länger schämen müsste. Jede und jeder darf unter diesen Schutzmantel Gottes fliehen, immer, und erleben, dass seine Gerechtigkeit gerecht macht. Im Predigttext fasst Paulus kurz und knackig zusammen, was es mit diesem Evangelium Christi auf sich hat. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die seligt macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese gute Nachricht, Christus, sie gilt allen. Und es liegt eine Kraft darin, eine spürbare Kraft, die beglückend ist, seligmachend und in der Gerechtigkeit erfahren wird, so wie sie vor Gott gilt, wenn wir aus Glauben leben. Es ist nicht länger die Frage, die damals die Menschen beschäftigte, mache ich alles richtig? Mache ich alles richtig? Und auch Christen und Christinnen unserer Tage ist diese Frage nicht fremd. Es geht vielmehr darum, selber aus dem Zentrum zu gehen, sich herauszunehmen und Christus zum Zentrum werden zu lassen, um sich an ihm zu orientieren, um das eigene Menschsein von Christus her sich entwickeln zu lassen, aufzuhören, sich ständig um sich selber zu drehen, auch aufzuhören, sich von den Stimmen der eigenen Scham knebeln zu lassen, sondern sich in den Schutzmantel Gottes begeben und sich orientieren an dieser Kraft, die darin erfahren wird. Genau deswegen ist diese Stelle für Martin Luther zum Dreh- und Angelpunkt geworden. Er schreibt: ein ganz ungewöhnlich brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber nicht Kaltherzigkeit hatte mir bis dahin im Wege gestanden, sondern ein einziges Wort, das im ersten Kapitel steht: Gerechtigkeit Gottes. Ich hasste diese Vokabel Gerechtigkeit Gottes. Und Luther beschreibt dann, wie diese Gerechtigkeit sein Gewissen belastet hat und er empört war über Gott, weil er sich zusätzlich zum Druck der Erbsünde von der Gerechtigkeit Gottes und seinem Zorn bedroht fühlte. Bis er begriff, dass es überhaupt nicht darum geht, sich Gerechtigkeit zu erarbeiten, sondern sie sich schenken zu lassen. Und zwar Gottes Gerechtigkeit. Und er sagt wörtlich weiter: da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir sofort die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Ja, es ist spannend, dass der Römerbrief, dass es ihm immer wieder gelungen ist, sich vom Staub der Jahrhunderte zu befreien. Gerade die Arbeit am Römerbrief hat immer wieder tiefgreifende Impulse in die Theologie gebracht. Nicht nur für Luther, sondern auch für in der Zeit der Aufklärung, dem Gründer der methodistischen Kirche John Wesley oder am Anfang des vorigen Jahrhunderts Karl Barth, der mit seinem Römerbriefkommentar den Grundstein für die dialektische Theologie legte. Und gemeinsam ist all diesen Theologen, dass sie den Römerbrief nicht nur unter historischen Gesichtspunkten lasen, sondern dass sie ihn mit den Fragen und Zweifeln, Ängsten ihrer Zeit konfrontierten und dann Antworten fanden für ihre spezielle Situation, in der sich dann wieder die besondere Kraft, die Dynamis Gottes des Evangeliums neu entfaltete. Ja, wir können uns fragen, wo gilt es für uns heute, für mich, vielleicht ein bisschen offensiver zu werden, mich herauszutrauen, zu sagen: ich schäme mich meiner Ungereimtheiten nicht. Denn die Kraft, um die es geht, und die Kraft, die mich leben lässt, die liegt nicht in mir, sondern sie liegt in Jesus Christus. Ich habe mit einer Anekdote begonnen und höre mit einer kleinen Geschichte auf. Eine Mutter bat ihren kleinen Sohn, der auffällig war und rumquengelte, er möge still sein und sich hinsetzen. Aber er wollte unbedingt stehen. Und verärgert packte sie ihn schließlich und setzte ihn auf einen Stuhl. Ein Augenblick war es still. Dann sagte der Kleine trotzig: Außen sitze ich, aber innen stehe ich. Ja, übersetzt in unsere heutige Predigt hinein: Wir alle tragen Schamgeschichten mit uns herum. Schamgeschichten, die uns in ein inneres Versteckspiel treiben, und die unendlich viel Kraft kosten. Aber Gottes Gerechtigkeit zeigt, es gibt eine Kraft, die das lösen, die das heilen kann. Und trotz manchmal Wunderseele oder auch angeschlagenem Ruf können wir aufrecht weitergehen in der Verbindung mit Jesus Christus. Sie ermöglicht uns einen aufrechten Gang. Wir brauchen nicht länger zu buckeln oder uns selbst zu zerfleischen. Wir können aufrecht gehen als Gesegnete. Das ist das Evangelium Jesu Christi für jede und jeden von uns. Amen.